Solange wie ich lebe, streue ich der Martha das Konfetti ins Leben.
Sie hat sich so ins Leben gekämpft. Die kriegt alles, was sie will. Und wenn die ein Pferd will, dann kriegt die ein Pferd.
Die K3 ist der Ort, an dem regelmäßig so einiges an Wundern vollbracht wird. K3, Kinderstation, Bereich Neonatologie. Der Intensivbereich hat einen direkten Zugang zum Kreißsaal. Hier beginnt vor einigen Wochen der Weg von Hedda. Es ist Mitte Dezember, Martina ist im 6. Monat schwanger. Bis zum errechneten Geburtstermin für ihr 4. Kind im Frühjahr ist es noch lange hin. Plötzlich Blutungen, Rettungswagen, Blaulicht. 24 Stunden später ist Hedda geboren.
Haut hat sie gehabt, aber sie war halt sehr, sehr lila, rot und sehr glänzend. Also die hat so geleuchtet. Ja.
Weil die war noch nicht fertig?
Nein, die war überhaupt noch nicht fertig. Die war nicht fertig. Meine Hand hat die eingenommen. Hätte sie ganz draufgelegt. Da war nicht viel.
Hedda misst bei ihrer Geburt 29 cm, sie wiegt 620 Gramm, ungefähr so viel wie eine große Tüte Brötchen oder 2-3 Kartoffeln.
Bei unserer war es halt gut, dass sie halt sehr gut schon gewichtstechnisch entwickelt war.
Und dass wir froh sein können, dass wir ein Mädchen gekriegt haben, weil die Jungs meistens das nicht schaffen.
Wir haben uns ja mit diesem Thema Frühchen oder so Frühchen noch nie beschäftigt. Also Ende 22. Schwangerschaftswoche, schon heftig.
Die Ärzte kamen ja auch, die Kinderärzte, und haben gesagt, also uns gefragt, ob wir diese Intensivmedizin haben möchten. Aber in dem Moment, du kannst damit kannst du nichts anfangen. Du willst einfach nur, dass dein Kind lebt und du willst alles, was die machen, dass es lebt. Und deswegen sagst du ja, ne? Und dann ging das los.
Das ist am 13. Dezember. Ein extremes Frühchen. 22 plus 5 heißt das im Geburtshilfe-Jargon, die 23. Schwangerschaftswoche. Das ist die Grenze zur Lebensfähigkeit.
Wir wissen sehr genau, dass vor der 22. Woche, wenn man da gefragt ist, dann gibt es die Zahlen, dass ab und an Kinder auch der vollendeten 21. Woche überleben. Das ist nicht gesagt, dass ich daraus die medizinische Empfehlung ableiten muss oder ableiten soll, dass das intensivmedizinisch behandelt werden muss, um dieses Kind jetzt zu retten und zum dauerhaften Überleben zu bringen, sondern wenn das Fetalgewicht über 400 Gramm beträgt zudem, dann kann man das anbieten. Wir sprechen mit den Eltern und versuchen ihren Willen dann abzuleiten, wenn sie eine entsprechende Entscheidungsgrundlage, also Informationen von uns haben.
Dr. Albrecht Grunzke, leitender Oberarzt der Cottbuser Kinderklinik, Chef der Neonatologie. Gemeinsam mit seinem Team hat er auch im Fall von Hedda genau diese Gespräche zu führen. Ohne Intensivmedizin wird das Kind nicht überleben. Mit Intensivmedizin wird es ein Weg, dessen Ende gar nicht abzusehen ist. Martina und Erik wollen, dass für ihre Tochter alles getan wird, was irgendwie möglich ist.
Umso länger wir dann hier gewesen sind, umso mehr würde dieser Begriff überhaupt erst bewusst, was das heißt. Intensivmedizin, vor allen Dingen, was das auch fürs Kind heißt, was das alles durchmachen muss. Und weil der Infusionsstand bei ihr, der war ja von oben bis unten, der war ja voll. Also der war voller wie voll und immer mehr dran und jeden Tag neu gestochen. Weil bei jedem Mal, wenn du es angefasst hast, sind die Venen kaputt gegangen. Und dann haben sie ihr diesen Katheter gelegt, diesen Langzeitkatheter.
Das Zimmer für die Zartesten all der Zarten befindet sich ganz hinten auf der Station. Inkubatoren, Hightech-Brotkästen aus Plexiglas, die Wärme und Luftfeuchtigkeit konstant halten. Darin winzige Körper mit durchscheinender Haut, handtellergroße Brustkörbe, auf denen Sensoren kleben, Füße so groß wie Daumennägel in überdimensionalen Socken. Über Kabel und Schläuche werden die Kinder beatmet, überwacht, ernährt. Mit jeder geschafften Etappe rücken die Kinder auf der Station ein Zimmer weiter vor. Wer den Inkubator nicht mehr braucht, bekommt ein Wärmebettchen und dabei geht es immer weiter Richtung Stationsausgang und von da irgendwann nach Hause. Das ist der Idealfall.
Es ist natürlich eine Intuition. Wir lernen das Kind ja erst nach der Geburt kennen. Und meiner Meinung nach ist der Idealfall, wenn man darüber nachdenkt, dass man vorbereitet in das geht, was dann kommt.
Man weiß ja nicht, man spricht ja dann von Outcome, das heißt also von der Entwicklungsqualität der Kinder. Und das weiß man ja nicht vorher. Und deswegen kann man da schlecht eine Grenze ziehen.
Claudia Kirsch, eine der Schwestern auf der K3, eine von denen, die Hedda Tag und Nacht betreuen. Hedda braucht insgesamt 5 Bluttransfusionen, weil der Körper selber noch nicht genug Sauerstoff bilden kann. Irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester, große Krise, Hedda muss reanimiert werden. Ihre Mutter Martina landet mehrmals in der Notaufnahme, weil sie mental und körperlich überfordert ist. Auch der große, starke Papa Erik hat immer wieder mit sich zu kämpfen.
Wenn man halt in diesen Inkubator reinschaut, wie klein, hilflos und ja, auf einer Seite auch glücklich ist, aber dann kamen auch wiederum gleichzeitig die Gedanken, wie geht's jetzt weiter? Wie entwickelt sich das jetzt mit ihr?
Auf der Frühchenstation ist es warm und leise. Hier schreien keine Babys, dafür reichen Kraft und Lungenreife gar nicht. Die Neugeborenenmedizin hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht, die unser menschliches Vorstellungsvermögen eigentlich sprengen. Eine Geburt nach 22 Schwangerschaftswochen, die Natur plant etwa 38. Wie weit die Entwicklung noch gehen kann? Die Antwort darauf ist aus medizinisch-technischer Sicht womöglich eine andere als aus der Sicht einer erfahrenen Schwester.
Man denkt schon, dass man irgendwann auch mal eine Grenze ziehen sollte und sagen sollte, wenn sich das Kind entscheidet, dann sollte man das Kind auch gehen lassen.
Was entscheiden die Kinder?
Meistens. Ja, nicht. Also man muss dann auch nach langen Gesprächen immer mit den Eltern überlegen, wie weit geht man dann? Wie viel greift man ein?
Intensivmedizin gleich am Beginn des Lebens. Das bedeutet die ständige Konfrontation mit kleinen Wundern, ebenso wie mit Tragödien. Nicht jede Geschichte hier geht so aus wie die von Hedda. Das will auch von Profis verkraftet sein.
Schwierig. Wenn es ganz kleine Kinder betrifft, dann sage ich mir selber immer, die Natur hat entschieden. Und das hat auch einen Grund, warum das Kind so zeitig geboren wurde. Und ansonsten hilft mir eigentlich meine Familie selber und eigentlich das Team untereinander, so dass man eben miteinander das auch bearbeitet oder verarbeitet. Weil man selber sagen muss, man kann nicht mit jedem Kind mitsterben, dann ist man fehl am Platz. Aber trotzdem darf auch nicht der Punkt kommen, dass es einem egal ist. Dann ist man auch verkehrt.
Nach dem Grundgesetz definieren zunächst mal die Eltern das Kindeswohl. Und meine Empfehlung, und dessen bin ich mir sehr wohl bewusst, auch wenn ich schon lange mit Frühgeborenen arbeite, meine Empfehlungen sind zunächst mal medizinische. Da fließen viele persönliche Erfahrungen, aber eben auch wissenschaftliche Veröffentlichungen mit ein.
Albrecht Grunzke, der Kinderarzt. Kinderarzt mit einem der vielleicht komplexesten Fachgebiete der Neonatologie, der Medizin am Neugeborenen. Beinahe jede einzelne Entscheidung, die hier zu treffen ist, jedes beratende Gespräch mit den Eltern seiner Patienten, wiegt für die Betroffenen tonnenschwer. Umso wichtiger ist es, dass er genau an dieser Stelle zwischen Leben und Tod deutliche Worte findet.
Selbst wenn wir ihr Frühgeborenes der 23. Woche intensivmedizinisch behandeln und über viele Wochen behandeln werden und wenn keine gravierenden Komplikationen eintreten, selbst dann ist natürlich dieses Überleben erkauft durch einen Leidensweg. Ein Leidensweg für erstens das Kind, das hier auf der Intensivstation tägliche Blutentnahmen über sich ergehen lassen muss, künstliche Beatmung über sich ergehen lassen muss. Und das stellt jede Familie vor eine Riesenbelastung.
Albrecht Grunzke, Mitte 50, Kinderarzt, selber Vater von 4 Kindern. Was in dem Fall womöglich gar nichts einfacher macht. Die eigene Erfahrung, welch ein eigentlich nicht zu fassendes Geschenk die Geburt eines Kindes ist, und das ist in Wirklichkeit noch viel pathetischer, als es hier klingt. Gleichzeitig als Mediziner das Wissen, was es technisch bedeutet, ein so kleines, frühes Kind der Natur quasi abzutrotzen. Wo ist die Grenze zwischen einer späten Fehlgeburt und einem Kind, das mit aller ärztlichen Kunst zumindest die Chance hätte, zu überleben? Die große Frage, wer entscheidet das eigentlich? Für Grunzke sind diese Fragen Arbeitsalltag, deswegen absolviert er mit 40 ein zusätzliches Ethikstudium.
Weil sich tatsächlich diese Fragen bei uns zuhauf stellen, also übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit, sondern auch mit vielen anderen schweren angeborenen Erkrankungen. Es gibt in der Bioethik eine zielführende Publikation, die sogenannte Prinzipienethik, und die gibt uns auch so ein paar Tools an die Hand, wie man mit nicht einwilligungsfähigen Patienten arbeiten kann, in dem Sinne, dass man ermittelt, was ist denn möglicherweise im besten Interesse dieser Patienten. Das versuche ich zu verfolgen in solchen Situationen. Das ist natürlich immer eine Teamarbeit. Insofern tauschen wir uns auch immer damit aus, dass es nicht auf die Berufsgruppe Arzt beschränkt.
Sagt der große, freundliche Chef der Neonatologie, der größten Wert darauf legt, dass ein Arzt, der, Zitat Grunzke, als charismatischer Einzelkämpfer im wehenden Kittel unterwegs wäre, auf dieser Station gnadenlos untergehen würde. Prinzipienethik. Sie beinhaltet wichtige Grundsätze für ärztliches Handeln. Es gilt zu respektieren, dass jeder Patient, jung, alt, gesund, dement, ein eigenständiges Lebewesen ist, auch wenn es konkret erst 600 Gramm wiegt und noch nicht einmal selbstständig atmen kann. Ein weiteres Prinzip ist das Verbot, dem Patienten Schaden zuzufügen, und das Gebot, das Wohl des Patienten zu fördern. Was sich so selbstverständlich anhört, ist in der medizinischen Praxis ein schwerwiegendes Abwägen, weil kaum eine Therapie frei von Nebenwirkungen ist. Im Fall eines Frühgeborenen die maximale Intensivversorgung, die das Kind sich nicht ausgesucht hat, die ihm Schmerzen zufügt, ohne dass sicher wäre, ob und wie es überleben wird. Auf dieser Station ist das nichts, was ein Mensch alleine tragen könnte.
Ich bin übrigens sicher, dass wir im Gebiet der Neonatologie vergleichsweise mit allermeisten auf Teamwork angewiesen sind. Traditionell steht da immer der Arzt irgendwie in der Hierarchie ganz oben. Das ist aber aus der Sicht des Frühgeborenen, wenn ich das mal so lapidar sagen darf, mit Sicherheit nicht der Fall. Da ist im Idealfall immer die Mutter die Wichtigste. Und gleich danach kommt aber auf jeden Fall die Schwester, das Team der Schwestern, die diese kleinen Kinder betreuen. Mit ganz viel Berührung am Tag, mit ganz viel Kontakten am Tag dieser und jener Art.
Hedda ist jetzt 4 Monate alt. Den Inkubator braucht sie nicht mehr. Wir stehen an ihrem Plexiglas-Wärmebettchen. Mit Monitoren werden weiterhin ihre Vitalfunktionen überwacht. Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Das stört Hedda kaum, das Mädchen schläft. Aus dem Küken mit der durchscheinenden Haut ist ein Baby geworden, das auf der Station sehr liebevoll die Dicke genannt wird. 2240 Gramm. Das ist für K3-Verhältnisse stattlich. Hedda kann selber atmen und trinken. Bald geht es, mit wenigen medizinischen Geräten ausgerüstet, nach Hause. Und für den Fall, dass Hedda irgendwann doch das Bedürfnis hat, hier nochmal die nicht ganz eidesstattliche Versicherung von Mutter Martina.
Sie hat sich so ins Leben gekämpft, die wollte auch nicht von uns weg, und das hat sie uns jedes Mal wieder bewiesen. Und die kriegt alles, was sie will, und wenn die ein Pferd will, dann kriegt die ein Pferd. Ja.
Januar 2009, Martha steht auf dem ersten Fotoalbum, das Anke Boas für mich zurechtgelegt hat. 9. Januar, ihre Tochter ist Steinbock, was vielleicht auch nichts leichter macht.
Na, aber sie ist sehr willensstark. Ich finde das schon gut.
Marthas Frühchengeschichte beginnt in der 25. Schwangerschaftswoche. Ihre Mutter Anke hat plötzliche Unterleibsschmerzen, die sich als beginnende Wehen entpuppen.
Absolutes Wunschkind. Und dann hat man mich in den Kreißsaal gelegt und es beruhigte sich dann auch alles wieder, sodass ich dann noch 6 Wochen gelegen habe. Zwar Bettruhe, aber es ging ja um das große Ganze. Und am 9. Januar, Marthas Papa wollte wieder auf Montage fahren, ging es los.
Marthas Herztöne sind auffällig, die Nabelschnur ist nicht mehr richtig durchblutet. Dann geht alles schnell, Kreißsaal, Anästhesie, Kaiserschnitt.
Dann war die Martha rausgeholt. Ich habe sie kurz gesehen und dachte, oh, wie süß. Und dachte nur für einen kurzen Moment, Gott sei Dank ist Papas Nase nicht dran. Und als ich das erste Mal Martha besucht habe im Inkubator, bin ich erstmal sofort in Tränen ausgebrochen. Es war alles so zart und so klein und so roh auch noch, ne?
30. Schwangerschaftswoche, 41 Zentimeter, knapp 1500 Gramm.
Das erwischt einen dann, und gerade wenn man selber noch Krankenschwester ist, das erwischt einen dann emotional richtig. Sie ist eigentlich recht gut gewachsen dann auch. Und nach 4 Wochen haben wir sie dann nach Hause bekommen und mussten tatsächlich Puppensachen kaufen. Das andere war ja alles viel zu groß. Ne?
Vielleicht ahnt Anke zumindest ansatzweise, was auf sie zukommt. Anke Boas ist Anästhesieschwester. Auch ohne Google vermag sie Anzeichen und Ärztejargon zu deuten.
In der Klinik wurde dann auch noch diagnostiziert eine Leukomalazie. Und die Ärzte meinten damals schon, man muss jetzt einfach schauen, wie sie es entwickelt. Im Nachhinein verstehe ich das auch. Das Erste, was mir aufgefallen sind, waren so Streckmechanismen beim Gähnen. Wenn sie gegähnt hat, streckte sich der ganze Körper so nach hinten und war völlig steif. Da ist dann schon aufgefallen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, sodass ich tatsächlich mit ihrem 4. Lebensmonat sind wir dann schon im SPZ integriert worden und seit ihrem 10. Lebensmonat zur Physiotherapie.
SPZ, Sozialpädiatrisches Zentrum. In diesen Zentren werden Kinder mit geistigen, körperlichen, seelischen Beeinträchtigungen betreut.
Sie hat die Diagnose bekommen, infantile, kindliche, Zerebralparese, Hirnschädigung mit Tetraspastik. Das heißt, dass man davon ausgegangen ist, dass alle Extremitäten irgendwie spastisch betroffen sind. Bei ihr hat sich dann herausgestellt, dass es vorrangig die Beine sind und ihre linke Hand und mit der rechten Hand alles ganz normal machbar ist.
In jenem SPZ sagt man ihr unmissverständlich, dass Martha nie sitzen, niemals laufen können wird. Ein Schock, aber Anke reagiert nach ihrem eigenen Muster.
Und dann dachte ich mir, nee, das möchte ich sehen. Wir haben dann auch von klein auf die Treppen hoch in Form des Krabbelns. Dann habe ich ihr halt oben die Hände abgeputzt. Weil mein Ziel schon immer war, die Martha so selbstständig wie möglich zu machen. Und ich ja auch weiß, dass wir nur 20% unseres Hirns nutzen. Und den Rest konnte ich unterstützend noch bespielen. Ja, also ich konnte da oben, so war meine Vorstellung immer, ich kann da oben noch so viel erreichen in diesem Kleinkindalter.
Lauf, Martha, lauf steht auf einer großen gerahmten Fotokollage in Marthas Zimmer. Martha, vielleicht 3 oder 4, in Latzhosen und mit Orthese auf einer Sommerwiese sitzend. Eine Erinnerung an die Zeiten, in denen sich Hoffnung und Verzweiflung abgewechselt haben. Hoffnung, Verzweiflung und nahezu pausenlos enorme Anstrengung. Die Beziehung von Anke und Marthas Vater hält das nicht aus. Aber Martha entwickelt sich.
Es ist natürlich nicht so, dass Martha jetzt einfach mal losgeht und läuft. Aber Martha sitzt und sie kann sich ganz wunderbar ausdrücken. Also wir haben doch ziemlich viel erreicht.
Anke und ich blättern in den vielen Fotoalben, die sie bereitgelegt hat. Sie ist ohne Bitterkeit. Sie macht niemandem Vorwürfe, noch nicht mal den unsensibelsten der Therapeuten von früher. Sie weiß, was Martha und sie geschafft haben.
Wir sind durch ganz Deutschland gereist. Wir sind nach Baden-Baden gefahren, ganzheitspsychomotorische Behandlung. Wir sind nach München gefahren zum Biofeedback. Wir sind in Köln gewesen zum Galileo-Training. Ich habe Voita mit ihr gemacht, zu Hause auch. Ich hatte so eine große Therapiematte. Und dann haben wir vor dem Kindergarten schon Voita gemacht und danach auch noch. Und also auch das Kinderzimmer war immer so ausgerichtet. Wir haben Tischplatten gehabt mit abgesägten Tischbeinen, wo sie dran knien konnte und spielen. Und dass Martha in ihrem Zimmer alles machen kann, was Kinder in ihrem Alter normal auch machen.
Bevor ich uns das jetzt alles übersetze, Anke und Martha haben alles probiert. Nahezu jede Art von Therapie, wie weit entfernt und wie mühsam auch immer. Galileo ist eine Technik aus dem Astronautentraining und es versteht sich fast von selbst, dass auch Delfintherapie dabei war, weil die angeblich Wunder wirkt. Und dennoch wird irgendwann klar, dass Martha nicht nur körperlich eingeschränkt ist.
Es war alles immer Training und Üben. Es kam nichts von alleine. Und wenn mir dann Kolleginnen erzählt haben, das Kind kam heute schon wieder mit völlig zerfetzten Jeanshosen aus dem Kindergarten, dachte ich, ich würde mir wünschen, dass mein Kind mit zerfetzten Jeanshosen aus dem Kindergarten kommt.
Das ist einer der Momente, in denen die sonst so taffe Anke dann doch mal kurz um Fassung ringen muss. Großer Zeitsprung. Martha ist inzwischen 16. Jetzt am frühen Nachmittag kommt sie aus der Förderschule.
Geschafft.
Martha astet die Treppen hoch. Ein süßer Teenager mit strahlend blauen Augen und großer bunter Brille. Und selbst jetzt fast entkräftet mit ansteckendem Lachen.
Hi.
Hi.
Anke und Martha wohnen bis heute im 4. Stock. Kein Fahrstuhl, keine Spur von Barrierefreiheit. Also haben die beiden das Erklimmen der Treppen sehr pragmatisch zu einem Teil der täglichen Physiotherapie erklärt. Und das bei einem Pensum, das nach Hochleistungssport anmutet.
Ja, vor Schule gehe ich 15 Minuten aufs Motomet, weil sonst komme ich hier die Treppen nicht runter. Das fällt mir unheimlich schwer, die Treppen dann runter. Und in meinem Zimmer steht noch ein Galileo, das ist so eine Vibrationsplatte. Dann habe ich noch Orthesen. Ich stehe früh morgens 4.30 Uhr auf, damit ich das alles schaffe.
Ach du liebe Güte.
Ja.
Brauchst du viel Hilfe? Brauchst du viel Unterstützung bei dir?
Also hier zu Hause mache ich viel alleine. Und ich kann halt nicht alleine irgendwo hin. In die Stadt oder so, geht einfach nicht.
Nervt dich das manchmal auch?
Ja, wäre cool, wäre besser ein bisschen. Meine Freundin sagt auch, Scheißbehinderung.
Scheißbehinderung, das Resümee einer 16-Jährigen, die sich auch was anderes vorstellen könnte, als sich pausenlos alles erkämpfen zu müssen.
Ich habe ihr das immer so versucht zu erklären, dass sie einfach ein Stern ist, dem eine Zacke fehlt. Wir können jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber das ist nicht zielführend.
Es ist nicht zielführend, aber es wäre auch gar nicht ihre Art. Anke Boas, die freundliche Schöne mit den kurzen blonden Haaren, alleinerziehend und voll berufstätig zwischen OP und Intensivstation und im Schichtsystem. Nebenbei engagiert sie sich in Elterngruppen und Netzwerken und hofft weiter auf die Umsetzung von Inklusion im richtigen Leben.
Es wird geschaut, ne? Warum sitzt ein so großes Kind noch im Buggy? Dass es ein Reha-Buggy ist, sieht ja nicht gleich jeder. Oder auch, wenn wir im Museum sind. Warum geht da jetzt ein Kind mit einem Rollator durchs Museum? Ich habe es dann auch schon wirklich ein paar Mal ausprobiert, diese Leute anzusprechen und habe gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne. Es gibt aber durchaus auch Momente, wo man so denkt, meine Güte, jetzt glotzt doch nicht so.
Ankes großer Traum ist es, dass Martha irgendwann ohne sie klarkommt. In einer Wohngruppe, mit Arbeit und unter Leuten, die sie verstehen und gut leiden können.
Alleine wohnen, das wird nicht machbar sein. Und das wäre für Martha, glaube ich, auch nicht geeignet, weil sie ist ein sehr geselliger Mensch. Ein Stück weit ihren Lebensalltag zu meistern, das wäre echt schön.
Ich gehe dann in die Küche helfen.
Machst du sowas gern?
Ja, also ich koche nicht, ich schneide nur, wenn was zu schnippeln ist.
Bis dahin wird weiter gemeinsam geackert und blöden Blicken getrotzt. Im Museum, im Konzert und überall, wo sie zusammen unterwegs sind. Also wirklich überall.
Das ist wie so ein großes Honigglas. Du krabbelst am Rand raus, tanzt eine Weile oben am Rand lang und dann rutschst du wieder runter, ne?
Martha und Anke zusammen, das ist die Geschichte von der Kraft, der größten Liebe, die es gibt und die das alles überhaupt möglich macht. Die Geschichte von Martha, dem Wunschkind mit dem Frühstart.
Solange wie ich lebe, streue ich der Martha das Konfetti ins Leben. Irgendwann bin ich nicht mehr da.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.